SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Sie heirateten kurz nach Ostern, und zwar in Berlin. Ein Mädchen, das mit den Kindern von Carolines Tante befreundet war, bekam 14 Tage vor dem festgesetzten Datum in deren Londoner Haus die Masern. Caroline nannte es Vorsehung. Verschieben will ich nicht, und in unserem alten Haus heiraten, wie Sie es jetzt vorschlagen, will ich auch nicht. Was für eine Erleichterung. Du ahnst nicht, wie mir davor grauste. In Berlin wird es anders. Ich freue mich auf Berlin. Allein der Gedanke, dass ich endlich all die wunderbaren März kennenlerne. Sarah, ich fürchte, du musst mich in deinem Haus heiraten lassen. Es geht nicht anders. Weißt du noch, wie du mich gedrängt hast, bei dir zu wohnen? Ich bitte dich jetzt tatsächlich um Zuflucht unter deinem Dach. An dieses habe ich nie gedacht. Doch Sarah kehrte nach Berlin zurück, ließ auch Edu kommen und öffnete ihr Haus wieder. Jeanne besuchte sie schon in der ersten Stunde. »Du hast mir so gefehlt.« Sarah stutzte. »Das waren 18 lange Monate. Ich habe dich beneidet. Willst du denn jetzt bleiben, wo du wieder hier bist?«
»Ja«, sagte Sarah, »wahrscheinlich.«
»Du wirst sehen, es hat sich manches verändert.«
»Es kam mir vor, als wären ungeheuer viele Uniformen auf der Straße.
Mir ist es nicht aufgefallen, aber man sagt, es würden immer mehr.«
»Wie geht es, Friedrich?« fragte Sarah.
»Wie immer«, sagte Jeanne.
»Edu kommt morgen an.«
Sarah musterte ihre alte Freundin. Jeanne hatte immer einen erfreulichen Anblick geboten. Jetzt sah sie fast aus wie alle anderen. Eine ältere Dame, vornehm.
»Wer hätte das gedacht«, sagte Jeanne, »als du weggingst, dass du zurückkommen würdest, um hier eine Hochzeit zu feiern.«
»Ich muss sehen, dass ich die Geschenke aus dem Zoll bekomme. Ich muss mir Listen machen. Wo sind bloß die Adressen? Wo ist mein Papier? Anscheinend kenne ich mich in meinem eigenen Haus nicht mehr aus.«
»Du kannst auf mich zählen«, sagte Jeanne. »Aber erst möchte ich alles hören. Wie ist sie? Ist sie hübsch? Ist sie richtig verliebt in Jules? Wie bekommt ihm das Ganze? Hast du das alles eingefädelt? Sie haben sich doch bei dir kennengelernt, oder?«
»Zufällig«, sagte Sarah.
»Das genügte ja wohl«, sagte Jeanne. »Unser Jules ist ein Gewohnheitstier. In der Vossstraße sagen sie immer die Engländerin. Sie wissen nicht, worauf sie sich einstellen sollen. Gottlieb und Henrietta sind bereit, sie zu vergöttern. Emil sagt, sie sei eine ziemlich bekannte Schauspielerin. Es hat ihn 10 Jahre jünger gemacht. Markwald rechnet fest mit einer Gouvernante. Und alle sind natürlich in großer Aufregung wegen des Kindes. Sie werden alles für sie tun, solange sie ihnen Henrietta nicht wegnimmt.«
»Ganz wehrlos sind sie ja nicht«, sagte Sarah.
»Friedrich sagt, Jules habe sich in diesem Jahr sehr verändert. Sarah, wo soll es denn stattfinden?«
»In der Kathedrale.«
»Oh ja«, sagte Jeanne, »eine große Hochzeit.
Ihr Onkel kommt herüber als Brautführer, und ich weiß nicht, wer sonst noch. Jules hat Bernine gebeten, ihm zur Seite zu stehen.«
»Weiß Jules eigentlich, was er dir da antut? Weißt du es? Entschuldige die Frage, Sarah, aber ist das klug, eine solche Festlichkeit, so kurz nachher?«
»Wie bitte?« fragte Sarah.
»Ach so, ich verstehe. Ich soll nicht vergessen dürfen. Das Haus eines Bankrotteurs, dessen Schulden nicht beglichen sind. Aber zufälligerweise ist das hier mein Haus. Es hat Edu nie gehört.«
»Es gibt so viel böses Blut in dieser Stadt«, sagte Jeanne.
»Das gab es schon immer«, sagte Sarah. »Ich weiß nicht, worüber Sie sich beschweren könnten. Niemandem ist ein wirklicher Schaden entstanden. Edu ist nicht der Einzige, an den ich zu denken habe. Ich habe nicht vor, mich für den Rest meines Lebens in einem Mauseloch zu verkriechen. Und ich habe auch keine Lust, an alles zu denken.«
Jeanne sah sie gelassen an.
»Ich werde allerdings darüber nachdenken müssen, ob ich Henrietta einlade oder nicht und was ich ihr zum Anziehen besorge.«
»Sie überlassen alles dir«, sagte Jeanne. »Ist sie auch so unbeholfen? Hör mal, du hast mir noch immer nichts erzählt. Stimmt es, dass sie ziemlich flott ist? Stimmt es, dass sie mit Jules allein in Italien war? Ich weiß nicht mal, ob sie 30 oder 17 ist. Die Vossstraße glaubt beides.«
»Wenn du lieber auf die Vossstraße hörst?«
»Natürlich nicht. Das kann ich auch gar nicht. Du weißt doch, ich höre nur, was Friedrich mir erzählt.«
Sarah wurde sanfter.
»Sie wird dir gefallen«, sagte sie. Eine Woche später kam Caroline an. Jules und Clara holten sie ab.
»Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen«, sagte Clara in einem Ton, der sich um Bahnhof und Bahnsteig nicht scherte.
Das Mittagessen nahm Caroline mit den Felden und Graf Bernin in der Wilhelmstraße ein. Clara entschuldigte sich dafür, dass man nicht unter sich sei. Sie sei nur die Haushälterin ihres Bruders. Die übrigen Gäste, drei oder vier Herren, von denen Caroline einen aus London kannte, hatten anscheinend nichts miteinander zu tun. Sie saß zwischen Bernin und einem alten Herrn, der ihr ständig Komplimente auf Englisch machte. Bernin war außerordentlich liebenswürdig, begrüßte sie ungezwungen, schien genau zu wissen, wer sie war, und stellte ihr keine einzige Frage zu England. Es hätte überall auf der Welt sein können, nur nicht in einem Privathaus. Caroline sah, wie Bernin mit leichter Hand am Tisch Regie führte, wie Clara auf gar nichts achtete und mit ihrer Abwesenheit doch ein Teil des Ganzen war. Sie sah Jules und Gustavus, die am anderen Ende des Tisches nebeneinander saßen, und erkannte jene Ähnlichkeit, die immer so beunruhigend wirkt. Das Essen war von geradezu demonstrativer Schlichtheit oder einfach nur knauserig. Caroline, für die solche Anlässe nichts Neues waren, achtete bald nicht mehr auf die Rolle, die sie darin spielte, oder den Eindruck, den sie machte, und war nun ebenfalls abwesend. Der Antrieb, zuzugreifen, Verbindung aufzunehmen, sich mitzuteilen, war erlahmt. Sie nahm die Szene, die sie vor sich sah, den Raum, die Menschen und ihr Dasein, nicht urteilend oder analysierend wahr, nicht mit Thackeray oder Trollope im Kopf, sondern als geballten, direkten Eindruck von etwas, das aus mehreren Schichten bestand. Glätte über mühsam arrangierte Gewissenhaftigkeit. Eine Ordnung, die eine chaotische Unruhe zugleich verdeckte und erzeugte, und dahinter nichts. Dieser Eindruck stellte sich ohne Worte oder Gedanken ein, kompakt wie eine Kanonenkugel und äußerst unangenehm. Sie sah zu Jules hinüber. Auch er stand außerhalb. Reglosigkeit ging von ihm aus, nicht Ruhe. Die Reglosigkeit eines Schlafenden, der jedoch wie in die Enge getrieben wirkt. Es war ihm nur vorüber. Clara wandte sich ihr zu und die tiefe Abneigung, die Caroline dabei überkam, holte sie zurück. Doch das Unbehagen blieb. Nach dem Essen zeigte ihr Bernin seine Amtsräume. Dort bat er sie, Frau Merz mitzuteilen, er werde einen Sekretär zu ihr schicken, mit dem sie die Einzelheiten der Sitzordnung bei der Festlichkeit und beim Traugottesdienst klären könne. Auch fürchte er, es könnten sich noch einige kleinere Abänderungen bei der Musik als notwendig erweisen. »Sie kennen die St. Hedwigskathedrale natürlich nicht, oder? Es ist nicht Chartres, aber Sie werden sehen, ziemlich groß. Ich rate Ihnen, sich den Raum einmal anzusehen. Morgen früh um 11?« Er machte sich eine Notiz. »Jemand wird Sie in der Hauptsakristei erwarten, Osteingang.« Dann kam er auf ihren Onkel zu sprechen. Irgendetwas veranlasste sie zu sagen, »Nur angeheiratet, wissen Sie, er ist mit der Schwester meiner Mutter verheiratet.« »Aber er kommt doch.« »Ja, sicher.« »Ich lese alle seine Reden. Ich habe ihn einmal sprechen hören.« »Ich frage mich, ob ihm bewusst ist, dass er und ich im Grunde genommen der gleichen Partei angehören. Sie haben hier so viele.« »Das Zentrum ist die wirklich liberale Partei.« »Ich dachte, es gibt eine liberale Partei. Es gibt eine Partei, die so heißt. Wir hätten bei uns gar nicht genug Platz. Die Abgeordneten müssten zwischen den Bankreihen stehen.«
»Im Reichstag ist es bequemer«, sagte Graf Bernin. »Glauben Sie, es besteht eine Chance, dass Jules wieder zu uns kommt?«
»Zu Ihnen?«
»Ins Auswärtige Amt.«
»Fanden Sie ihn denn so tüchtig?«
»Das ist lange her. Damals hatte ich nichts mit ihm zu tun. Ihnen ist doch klar, dass Sie jedem Mann zu einer glänzenden Karriere verhelfen könnten.«
»Ich bin mir nicht sicher, dass mir Karrieren wichtig sind, auch wenn das hier kaum der richtige Ort für ein solches Geständnis ist.«
»Es gibt die Karrieren und es gibt den Dienst«, sagte Graf Bernin. »Hier ist Platz für beides. Einmal wäre Jules fast zurückgekommen. Er wusste damals nicht so recht, was er tun sollte.
Wir besorgten ihm eine Stelle als Sekretär in Paris. Eigentlich genau nach seinem Geschmack, sollte man meinen. Er schien auch sehr erfreut, doch dann lehnte er ab. Wissen Sie warum? Ihm war klar geworden, dass er nun in Frankreich Deutschland zu repräsentieren haben würde, und er sagte, das könne er nicht. Nicht Deutschland, nicht in Frankreich. Er hegt seltsame Vorstellungen von Deutschland.
Ich fürchte, da ist er nicht der Einzige.
Ich glaube, Jules hasst Deutschland geradezu. Er fragte, ob man ihm kein anderes Land zur Vertretung geben könnte, als ginge es um eine Handelsagentur.
Wirklich?
Er ist ein eigensinniger Kerl, sagte Graf Bernin. Ich bestreite nicht, dass seine Vorstellungen manches für sich haben. Man tut seine Arbeit dort, wohin es einen verschlägt. Man gibt sein Bestes für die Firma, aber die Firma ist selbst nur Teil des wirtschaftlichen Ganzen. Ich habe die Firmen gewechselt. Angefangen habe ich, wie mein Vater, als Vertreter jenes Erdenwinkels, aus dem ich stamme, Baden. Später war es dann Deutschland. Aber egal, ob Deutschland, Frankreich oder Montenegro, der wahre Staatsmann ist ein Diener, dem das Wohlergehen des großen Ganzen anvertraut ist.
Haben sich diese Vorstellungen in der internationalen Politik je bewährt?
Es gibt diese Hefe an vielen Orten. Leute in den verschiedensten Stellungen. Wir alle sind aufgerufen, einem höheren Zweck zu dienen.
Abschaffung der Armeen und der Flotten.
Das wäre schon mal ein Aspekt.
Soziale Gerechtigkeit.
Den Armen zu helfen ist stets die Pflicht des reichen Mannes, sagte Graf Bernin.
Und wenn es keine Armen mehr gibt?
Spannen Sie da nicht den Wagen vor das Pferd?
Sie haben mir noch gar nicht gesagt, auf welches Pferd Sie eigentlich setzen.
Einheit im Geiste, ohne die es andere Einigkeit nicht geben kann. Neubegründung unseres Glaubens, des alten Glaubens, zu dem Sie soeben zurückgekehrt sind. Ich halte das für ein gutes Omen.
Graf Bernin, das ist doch nicht Ihr Ernst.
Er lächelte. Ich sagte Neubegründung. Es gibt Zeiten, da kann man nur vorwärts gehen. Ich erwarte nicht, dass das englische Volk als Ganzes zur römischen Kirche zurückkehrt. Aber die römische Kirche könnte die Kirche von England aufnehmen. Es gibt nichts, was die Idee einer universalen, einigen katholischen Kirche, einer Dreieinigkeit des römischen, des griechischen und des anglikanischen Zweiges von vornherein ausschlösse. Alle eins, alle gleichberechtigt, jeder ein Ganzes. Mit gewissen Einschränkungen. Vom anglikanischen Zweig wird man erwarten dürfen, dass er seine Liturgie ein wenig anpasst. Auf der anderen Seite muss man nicht unbedingt eine Trennung von Staat und Kirche ins Auge fassen.
Die römische Kirche ohne Papisterei?
Ohne das, was man in ihrem Land darunter versteht.
Und was wird aus dem Papst?
Das müsste sich zeigen. Aber Sie wissen ja, der Pontifex Maximus wird nicht durch Geburt, sondern durch Wahl bestimmt.
Sagen Sie, entspricht das alles der herrschenden Lehrmeinung?
Es ist nicht an uns, dies festzustellen. Darüber müsste gegebenenfalls ein Konzil befinden, sagte Graf Bernin.
Reden Sie so auch mit Kardinälen? Sie haben mich schockiert.
Ich hoffe doch nicht. Lassen Sie sich bitte nicht aus der Fassung bringen. Alle großen Träume haben etwas Schockierendes für kleine Leute, aber zu denen zähle ich Sie nicht.
Gustavus trat ein und führte Caroline in einen anderen Raum, in dem sie plötzlich Clara allein gegenüberstand, die zu ihr sagte, »Werden Sie sich von mir helfen lassen?«
Später machte Jules mit ihr einen Besuch in der Vossstraße.
»Wie hübsch sie ist«, sagte Großmama.
»Erinnert mich an Fräulein zu der Hasenheide«, sagte ihr Gemahl.
»Bitte, darf ich Ihre Brautjungfer sein?«
fragte Henrietta.
»Oh, zu dieser Brautjungfer kann ich Ihnen nur gratulieren«, sagte Großmama. »Ich glaube, da dürfen Sie sich vor allem selbst gratulieren, gnädige Frau.«
»Sie tragen so schönen Schmuck, meine Liebe. Ich muss Ihnen noch etwas dazu schenken.«
»Tante Sarah hat gesagt, ich soll Sie fragen.«
»Viel zu gut für Jules«, sagte Markwald zu Emil. »Viel zu nett.«
»Darf ich Ihnen etwas von der Stadt zeigen?«, sagte Friedrich.
»Darum kümmere ich mich schon, mein Junge«, sagte sein Vater.
»Ich bekomme ein neues Kleid«, sagte Henrietta.
»Haben Sie schon entschieden, wo Sie nach den Flitterwochen wohnen werden?«
fragte Friedrich. »Haben Sie denn kein Haus?« fragte Markwald.
»Keine Sorge, an einem Zuhause wird es Ihnen nie mehr fehlen«, sagte Emil.
»Das ist Papas Ring«, sagte Henrietta. »Ich weiß, wie der Stein heißt. Hat er ihn Ihnen geschenkt?«
»Eine alte Gewohnheit«, murmelte Emil.
»Ich hoffe doch, Sie bekommen bei Sarah auch genug zu essen«, sagte Großmama.
Mit Gustavus besuchte sie das Schloss und mit Friedrich Merz das Gericht und das Panoptikum. Sarah schlug vor, »Willst du dir nicht die Bildergalerie im Museum ansehen? Sie ist wirklich erstklassig.«
»Ich glaube nicht.«
Sie lud Henrietta in eine Konditorei ein. Clara kam vorbei, um noch einmal mit ihr zu sprechen. Sarah hatte das Gefühl, sie müsse Jeanne wenigstens mal zum Tee einladen. Henrietta fragte, »Werden Sie jetzt meine Mama sein?«
Und Caroline antwortete, »Glaubst du nicht, dass es dafür ein bisschen spät ist?«
Zu Clara, die ihr einen zweiten Besuch machte, sagte sie, »Warum fragen Sie überhaupt? Ich glaube nicht, dass Sie auch nur das geringste Interesse an mir haben.«
»Ich interessiere mich für jede Christenseele«, erwiderte Clara.
Bevor sie ging, nahm sie Carolines Hand. »Wir hoffen so sehr, dass Sie Ihr erstes Kind in Sigmundshofen zur Welt bringen werden.« Nachdem Jeanne zum Tee dagewesen war, sagte sie zu Sarah, »Du musst mir meine Neugier und das Geplapper von neulich verzeihen. Ich hatte ja keine Ahnung.« Zu Caroline sagte Sarah, »Jeanne hat dir nicht gefallen, oder?«
»Wieso?«
»Falls doch, hast du es dir jedenfalls nicht anmerken lassen. Aber sie ist eine brave Frau.«
»Was habe ich hier mit braven Leuten zu schaffen?«
Friedrich machte mit ihr einen Spaziergang unter den Linden und sagte, »Wenn Sie mich fragen, war es ein großer Fehler von Sarah, dass sie ihre Töchter im Ausland aufwachsen lässt und von den Großeltern fernhält. Aus den Augen, aus dem Sinn, verstehen Sie? Kein Wunder, dass Sie sich jetzt nur für die Tochter von Jules interessieren. Schade, dass sie nicht besonders gut aussieht, aber bei einer Erbin fällt es vielleicht nicht so ins Gewicht.
Sie sieht doch sehr gut aus.«
»Ihre junge Stiefmama kann sich so viel Wohlwollen leisten«, entgegnete Friedrich.
»Jules und Edu hören sich heute Abend die Melba an«, erklärte Sarah. »Ich dachte, du hast keine Lust mitzugehen. Soll ich noch jemanden einladen oder wollen wir unter uns bleiben?«
»Wie du willst«, sagte Caroline. Später unterbrach sie die Stille mit einer Frage. »Was halten eigentlich die Deutschen von Bernin?«
»Er hat keine Anhänger. Alle misstrauen ihm.«
»Eine gute Voraussetzung für ein solches Amt.«
»Er gilt als Einzelgänger. Alle sehen in ihm das jeweils kleinere Übel. Die Sozialisten haben ihn bei einigen ihrer Reformen benutzt, aber sein Durchsetzungsvermögen geht ihnen gegen den Strich und eigentlich würden sie ihn gern absägen. Für die Konservativen im Herrenclub ist er eine Art utopischer Radikaler, den sie vorschieben, wenn sie ihre Weltoffenheit demonstrieren wollen. Seiner eigenen Partei ist er furchtbar lästig und der Kaiser frisst ihm natürlich aus der Hand.
In England glaubt man, er werde der nächste Kanzler.
Schon möglich, es sei denn, ihm kommt irgendetwas in die Quere. Meine Familie hält ihn für eine Gefahr. Was die Finanzen angeht, wäre er eine Katastrophe. Er würde einfach alles ausgeben, was er in die Hände bekommt. An Kapitalbildung hat er kein Interesse. Außerdem ist er viel zu selbstherrlich.
Katholisches Sendungsbewusstsein?
Ach, das ist mehr ein Steckenpferd von ihm, sagte Sarah.
Zu Jules Familien, wusstest du, dass er auch einen Bruder hat, der verrückt ist?
Darüber wollte ich schon lange mit dir sprechen, sagte Sarah. In einem Heim wäre er viel besser aufgehoben.
Wer hat es dir gesagt?
Clara.
Diese Frau kann nicht plaudern, aber das ist doch ein Witz, oder? Einen Schwager zu haben, der verrückt ist und als deutscher Offizier frei herumläuft.
Ein typischer Fall von Bernin-Irrsinn, sagte Sarah.
Am dritten Tag nach ihrer Ankunft versuchte Caroline, allein in der Stadt spazieren zu gehen. Es war ein Aprilnachmittag. Die Dämmerung hatte eingesetzt, die Straßenlaternen wurden angezündet und die Geschäfte hatten noch geöffnet. Unverschleiert ging sie eine Zeit lang mit raschen Schritten die Straße entlang,
so schwungvoll wie die Gedanken, die ihr durch den Kopf gingen, und ohne darauf zu achten, wohin ihr Weg sie führte. Da glaubte sie, um sich her eine wachsende Aufdringlichkeit zu spüren. Geflüster streifte sie, Blicke, Schritte, die sich dem Rhythmus der ihren anpassten. »Gnädiges Fräulein, du schönes Kind, wohin?« Ein weißer Uniformrock leuchtete auf, ein betreßter Ärmel streifte ihr Kleid. An der Ecke lachten zwei Frauen ohne Hut. Neben ihr stieß eine Säbelspitze klirrend auf das Pflaster. Sie schob sich vorwärts, wie man sich im Traum durch einen Urwald schiebt. Ein Junge pfiff ihr ins Gesicht. Einige junge Männer versuchten, sich ihr in den Weg zu stellen. Ein Monokel blitzte auf. Als die Blicke immer dreister wurden, verlangsamte sie ihren Schritt. Sofort drangen sie noch frecher auf sie ein. »Gnädigste gestatten, gnädigste!« Sie sah sich um, sie wusste nicht, wo sie war. Sie versuchte, eine Droschke anzuhalten, aber es war keine Droschke. Sie sah eine Frau, die ein mit Lauchstangen und Kohlköpfen prall gefülltes Netz bei sich hatte, und sprach sie an. Sie suchte nach deutschen Wörtern. »Ich bin verloren!« Die Frau öffnete den Mund langsam und begann laut zu lachen. Caroline wandte sich ab. Als dann endlich eine Droschke auftauchte, versuchte ein Mann, zusammen mit ihr einzusteigen. Über ihnen leuchtete eine Straßenlaterne und sie konnte sein Gesicht erkennen. Ein Jünglingsgesicht, teigig, ein blonder Schnurrbart über einem viel zu hohen Kragen. Die Panik ließ nach, sie fand Halt in ihrer Wut. »I've never seen such manners«, sagte sie. Der Mann wich zurück. Sie zog die Tür zu. Sie versuchte, den Namen von Sarahs Vorort auszusprechen. Zuerst schien der Kutscher sie nicht zu verstehen, dann weigerte er sich, die Fahrt zu machen. Sie stand noch immer unter der Laterne. »Vossstraße 9«, sagte sie. »Frau Geheimrat, ruhen«, sagte Gottlieb, »aber der Herr Baron ist eben gekommen.« Das Haus war sehr warm und von einer undurchdringlichen Stille erfüllt, in der die Gaslampen leise zischten. »Bitte, keine Umstände. Sie brauchen mich nicht zu melden. Ich wollte Sie nur bitten, mir den Chauffeur von Sarah kommen zu lassen. Ich warte hier.« Sie setzte sich. »In 20 Minuten steht er vor der Tür«, sagte Gottlieb. »Wie wäre es bis dahin mit einer kleinen Erfrischung?« »Ich könnte einen Cognac vertragen.« »Aber mit Vergnügen.« »Ich glaube, Sie sind der freundlichste Mensch in dieser Stadt«, sagte Caroline. Bei Sarah traf sie Jeanne. Beide packten Geschenke aus. »Es war lieb von Ihnen, mir eine Einladung zu schicken«, sagte Jeanne. »Aber ich bitte Sie. Ich bin sicher, Sie werden hinreißend aussehen. Wer hat Ihr Kleid gemacht?« Sarah hielt den Kopf gesenkt. »Es ist noch nicht fertig.« »Fertig werden Sie nie«, sagte Jeanne. Der nächste Tag war ein Sonntag und sie aß mit Jules zu Mittag. »Können wir um Himmels Willen nicht irgendwas finden, wo es ruhig ist?«
»Es gibt da ein Lokal, wenn du nichts gegen ein Separé hast.«
»Überhaupt nicht.« Durch eine kleine Tür, die auf die Straße ging, traten sie ein. Es war ein winziger Raum mit nachgemachtem französischem Mobiliar. Austern, Schwarzbrot, Butter und Chablis standen schon auf dem Tisch. »Wo sind die Kellner?«
»Sie kommen nur, wenn man läutet«, sagte Jules.
Sie setzte sich auf die Polsterbank.
»Edus Lieblingsrestaurant.«
Sie legte ihre Serviette beiseite.
»Soll ich das Fenster ein bisschen öffnen?«, fragte er.
»Ja, bitte.«
»Ich gehe eigentlich lieber zu Borchardt, aber dort gibt es keine Cabinet Particulier.«
»Jules«, sagte Caroline, »ich kann nicht mehr.« Sie spürte, dass er erstarrte. Wie ein Hund, plötzlich, mitten im Lauf erstarrt. Einen Augenblick lang war es still, dann sagte er,
»ich habe es immer gewusst. Es war zu schön, um wahr zu sein.«
Sie sah ihn an. »So habe ich es nicht gemeint. Ich will dich doch nicht verlassen.«
»Machen andere Frauen das so?«
»Ich meinte nicht dich.«
Er wartete.
»Ich meinte dieses ganze Drum und Dran, diesen Hochzeitstrubel, die Hedwigskathedrale. Vor diesen Altar will ich nicht treten, und das werde ich auch nicht.«
fügte sie noch entschiedener hinzu. »Ich bin zu vielem fähig, aber manches kann ich einfach nicht, und ich weiß ganz genau, wo für mich Schluss ist.«
Jules fragte sie ruhig und freundlich, »Ist es wegen der vorigen Bindung?«
Wieder sah sie ihn kurz an und ließ einen Augenblick Stille eintreten. »Jules, du bist ein ganz ungewöhnlicher Mann.«
»Ja, zum Teil auch deshalb, ich weiß nicht.
Aber eine Abneigung gegen Altäre hatte ich schon immer.«
Er sagte ernst, »Man fühlt sich nie wohl bei solchen Zeremonien.«
»Jules«, sie sah ihm in die Augen, »ich möchte dich um etwas bitten. Sag nicht gleich nein. Bitte, geh mit mir von hier fort. Jetzt, bald, sofort, vor diesem grässlichen Datum.«
Jules hörte aufmerksam zu. »Lass uns den Zug nach Spanien nehmen und verschwinden. Bring mich von hier weg, bevor ich den Verstand verliere.«
»Aber wie denn?« sagte Jules. Und dann, »Ja, ich könnte. Ich kann.«
Er sprach jetzt mit mehr Nachdruck, als würde er etwas aufsagen. »Ich kann dich von hier wegbringen und ich werde dich wegbringen. Morgen?«
»Du bist wunderbar. Du gibst mir so viel Selbstvertrauen. Ich kenne dich besser, als mir bisher überhaupt klar war. Und, Jules, ich werde dir das nie vergessen. Du kannst auch auf mich zählen.«
»Ich möchte nur mit dir zusammen sein«, sagte er.
Er schenkte ihr Wein ein und sie trank. Sie aß auch von dem Brot. »Und nachdem das nun geklärt ist, können wir gleich noch ein bisschen nachdenken. Vielleicht sollten wir trotzdem heiraten, meinst du nicht? Es wäre doch ziemlich töricht und überflüssig, wenn ich in diesem Augenblick mit dir weglaufen würde.«
»Wie du willst«, sagte Jules, »unverheiratet hält länger.«
»Gib mir etwas Brot, bitte.«
»Wie bei der armen Jeanne?«
»Und bei dir war es da auch so? Ich habe immer gehört, du seist so flatterhaft.«
»Länger als 20 Jahre«, sagte er. »Mit Unterbrechungen natürlich.«
»Und nie ans Heiraten gedacht?«
»Am Anfang wäre es unpassend gewesen. Und als es möglich war, gab es Hindernisse. Es wäre sehr komfortabel gewesen, aber jetzt bin ich froh.«
»Sarah sagt, du hättest beinahe mal eine französische Witwe geheiratet.«
»Keine Witwe«, sagte Jules.
»Oh, Liebling, Sarah muss ich es selbst sagen. Und allen anderen musst du es erklären. Oder versuchen, es zu erklären. Ich überlasse alles dir. Wahrscheinlich also ein kurzer Auftritt beim Standesamt. So etwas muss es doch geben. Wir haben noch 3 Tage. Du kannst dich hier wenigstens verständlich machen.«
»Und Clara?«
»Sie wird sich damit abfinden müssen. Ich muss meinem Onkel telegrafieren. Er soll mir dankbar dafür sein, dass ihm Bernin erspart bleibt. Der liebe Onkel John ist und bleibt ein kleiner Junge. Nun habe ich sogar das Gefühl, ich würde auch über seine Karriere wachen. Clara wird sich nicht damit abfinden, wenn wir uns für verheiratet halten, ohne es zu sein.«
»Ja, natürlich. Die Zivilehe zählt nicht in eurer, in unserer Kirche.«
»Oje, ich glaube, das können wir ihr nicht antun. Sobald wir in Spanien sind, müssen wir irgendwo einen Dorfpfarrer auftreiben und ihr dann eine Postkarte schicken oder die Urkunde.«
»2-mal heiraten?« sagte Jules.
»Darling!«
Er stand auf und läutete.
»Ja, bestell uns was zu essen.«
»Die Austern sind warm geworden«, sagte Jules.
»Meine habe ich gegessen.«
Im Beisein von Clara und Gottlieb wurden sie von einem Priester im Vorzimmer der Vossstraße getraut. Die Merz hatte man überredet, nicht zu erscheinen. Sie schickten einen Korb mit Geschenken an den Zug. Es war noch ein Problem aufgetaucht. Caroline hatte ihre treue Brown um die Zeit ihrer Verlobung in den Ruhestand entlassen und plötzlich weigerte sich die neue Frau zu reisen.
»Ich werde in Kleidern schlafen müssen«, sagte Caroline zu Sarah, und Sarah sagte, »Es wird nicht einfach sein, noch jemanden zu finden.«
Schließlich bot Großmama an, ihre eigene Zofe Marie auszuleihen, und Marie erklärte, sie habe nichts dagegen, Spanien wiederzusehen, bevor sie sterbe.
»Als alles vorüber war«, sagte Caroline, »irgendwas stimmt nicht mit diesem Raum. Wo sind eigentlich Jules Katzen?«
»Ich hatte darum gebeten, diese Götzenbilder zu entfernen«, sagte Clara. Caroline reichte dem Priester und Gottlieb die Hand. Clara gab ihr einen Kuss und verließ dann zusammen mit dem Priester das Haus. Jules zog seine Uhr hervor. »Geh noch mal hinauf zu Henrietta.« In der Droschke sah jeder aus seinem Fenster. »In Rom wirft man eine Münze in diesen Brunnen«, sagte Jules.
»Mir ist kalt.«
Auf halbem Weg zum Bahnhof sagte Jules, »Sarah hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Es geht um das Geschenk für dich. Sie schenkt dir eines von ihren Bildern.« Caroline wartete ab. »Das Große, weißt du, die beiden Frauen auf der Bank.« Sie wurde bleich. »Ich soll dir sagen, da sie nicht wusste, wohin du gehen würdest, hat sie es in Paris für dich hinterlegt, im Tresor einer Bank, auf deinen Namen.«
»Aber das hätte sie nicht tun dürfen. Nein.«
»Das Bild gefällt dir, nicht wahr?« sagte Jules. Sie schloss die Augen.
»Wie muss das sein, wenn man so etwas schenken kann? Es macht einem Angst.«
»Jetzt gehört es dir.«
Caroline kamen die Tränen. »Sarah hat mir ihren Monet geschenkt. Den schönen Monet.«
Sie schluchzte laut. Eher wie ein Junge, der wegen einer toten Ratte in Tränen ausbricht, als wie eine Dame, die an einem Vormittag durch die Stadt fährt.
»Ich war gemein zu Sarah. So gemein. Und jetzt kann ich es ihr nicht mal mehr sagen. Ich habe mich wie ein Ungeheuer benommen. Ach, Jules.«
Sie nahm das Taschentuch, das er ihr anbot.
»Clara hat recht. Sie sagt, ich sei eigensinnig.«